Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 213. Selten habe ich während eines Fußballspiels so viele Meter ums Sofa gemacht und so viel geschwitzt wie am vergangenen Samstag. Wir haben ein attraktives, aber aus TSG-Sicht auch dramatisches Match verfolgt. Da unser Chefcoach das Ende des Spiels für einen Skandal hält und die Tabellensituation sich jetzt auch, ja, zugespitzt hat, müssen wir heute dringend reden. Und das mache ich natürlich mit dir, Jonas. Hallo auch an dich.
Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch an unsere ZuhörerInnen. David, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir nochmal in dieser Saison so dramatisch über einen bedrohlichen Abstiegskampf sprechen müssen. Vor zwei Wochen haben wir ja gesagt, das Ding wäre eigentlich durch, weil wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, 8-9 Punkte Puffer hatten. Der Abstiegskampf ist immer crazy, vor allem wenn alle anderen punkten, auch überraschend punkten, außer du selber. Und dann kann es natürlich immer wieder eng werden.
Absolut. Was allerdings so bleibt, das hatten wir ja auch mal gesagt, Ilze hat von 34 plus x Punkten gesprochen, die er erzielen will. Und wir hatten gesagt, naja, eher 30 plus x. Und ich glaube, ich würde dabei bleiben zu sagen, dass alles über 30 Punkte normalerweise reicht. Das heißt, uns fehlt ein Punkt. Aber lass uns das vielleicht hinten anstellen, da es natürlich ein Thema gibt, das vielleicht noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht und das wir sicherlich jetzt auch in den Titel gepackt haben werden. Das müsst ihr jetzt selber schauen, was im Titel steht. Gucken wir dann. Und das ist natürlich das Spiel gegen den BVB und die, ja, vermeintliche Skandalentscheidung. Aber die erste Frage an dich, Jonas, ist vielleicht relativ kompliziert. Wie sollte man sich denn als TSG-Fan jetzt nach dem Spiel fühlen? Es gibt so viele Emotionen, die ich irgendwie passend fände. Natürlich frustriert, meinetwegen auch betrogen oder vielleicht sogar irgendwie hoffnungsfroh, weil da waren ja wirklich 30, 40, 50 Minuten dabei, in denen wir sehr ordentlich gespielt haben gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier viel, viel stärker ist, viel mehr Tempo hat und auch nicht schlecht in Form ist.
Ja, also grundsätzlich möchte ich die Sache einordnen, möchte sagen, in dieser Saison eine gute Phase zu haben gegen Borussia Dortmund ist jetzt auch nicht allzu schwer. Borussia Dortmund ist für mich alles andere als ein Champions League-Anwärter, auch wenn sie in der Champions League jetzt einigermaßen weit gekommen sind bis zur Niederlage im Viertelfinale. Dennoch, Borussia Dortmund hat teilweise extrem schlecht gespielt. Mittlerweile haben sie sich wieder ein bisschen gefangen, Gyökeres trifft wieder, alles in Ordnung. Trotzdem ist der BVB wirklich weit davon entfernt, dass ich sage, die gehören zu den Top 3, Top 4 in dieser Liga. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir es über weite Strecken nicht schlecht gemacht haben, keine Frage. Aber geht das Spiel 2-2 aus? Und Pavel beendet, wie es ja schon traditionell ist, dass Pavel Spiele gegen Dortmund irgendwie in letzter Minute entscheidet oder halt noch ein Tor schießt. Wäre es so ausgegangen, hätten wir am Ende darüber sprechen müssen, dass wir einen glücklichen Punkt geholt haben gegen den BVB. Soweit müssen wir es natürlich festhalten. Der Punkt wäre extrem wichtig gewesen. Dann wären wir 6 Punkte vor Heidenheim, hätten ein viel besseres Torverhältnis und das Ding wäre nahezu durch gewesen, sobald Heidenheim noch ein Spiel verliert von 3. So sollte es nicht sein und deswegen bleibt der TSG-Fan natürlich, außer natürlich entertained nach diesem Spiel, mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl zurück. Dennoch möchte ich erstmal festhalten, wir hätten dieses Spiel auch schon viel früher verlieren können und dann wäre es auch nicht unverdient gewesen.
Ja, das ist ja vielleicht auch der Grund, warum sich wahrscheinlich viele, also mir ging es auf jeden Fall so, erstmal so ein bisschen leer gefühlt haben nach diesem Spiel. Weil das Ding ja eigentlich nach 34 Minuten schon durch war. In den ersten 34 Minuten kam nicht viel von uns und genau zu diesem Zeitpunkt hat ja Olli Baumann den Elfmeter von Gyökeres pariert. Ich glaube, das war von den letzten 8 Elfmetern der 6., den er gehalten hat. Wahnsinn. Und dadurch sind wir dann auch wieder aufgewacht, was trotzdem krass ist. Nichtsdestotrotz beschreibt es eigentlich ganz gut, dass wir ja ziemlich dramatisch oder ziemlich eher schwach losgelegt haben und dann aber immer wieder Momente oder Phasen hatten, in denen wir, ja, durchaus Chancen kreiert haben. Aber du hast ja recht, Dortmund hatte deutlich mehr Torchancen und rein, was das Chancenverhältnis angeht, geht das 3-2 schon in Ordnung. Aber die Dramaturgie ist halt wirklich ein Schlag in die Fresse jedes Hoffenheim-Fans.
Ja, und es spricht ja auch eben für die Schwäche von Dortmund, ein vermeintliches Spitzenteam, das nach so einer starken ersten Halbzeit oder nach starken 35 Minuten die TSG Hoffenheim in so einer schlechten Form überhaupt wieder ins Spiel zurücklässt. Ne? Also deswegen möchte ich wirklich Borussia Dortmund in dieser Saison absolut nicht in einem Atemzug mit Bayern, Leverkusen oder Frankfurt nennen, sondern Borussia Dortmund ist tatsächlich eine Kategorie weiter drunter. Sei es drum. Ist einfach bis zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schlecht gelaufen für uns. Dann eben diese knifflige Entscheidung rund um den Elfmeter von Østigard. Man muss es einfach so hart sagen, der Elfmeter von Østigard, also wo Østigard gefoult hat gegen, glaube ich, Gittens, den musst du absolut nicht geben. Aber ich glaube, wenn man sich den aus sehr, sehr vielen Kamerawinkeln anguckt, und zu Kamerawinkeln vom VAR kommt man später, wenn man zu Olli Baumann kommt, auch nochmal. Da braucht man nämlich auch sehr, sehr viele. Guckt man sich da das Foul von Østigard aus sehr vielen Winkeln an, kommt man zum Entschluss, gibt er den Elfmeter in Live-Geschwindigkeit, dann kannst du ihn eigentlich nicht zurücknehmen. Du musst ihn aber nicht geben, es ist ein sehr, sehr harter Elfmeter. Aber er trifft ihn leicht am Fuß, er hält ihn oben ein bisschen, er berührt 0,0 den Ball, entscheidet der Schiedsrichter eben in Realgeschwindigkeit auf den Punkt, dann kann der VAR den eigentlich nicht zurücknehmen. Soweit bin ich da mit der Analyse.
Absolut, ja. Da kann ich dir nur zu 100% zustimmen. Was man vielleicht nochmal sagen muss, bevor wir natürlich auch auf die dramatischeren Aspekte zu sprechen kommen, ist vielleicht so die generelle Situation. Trotz wirklich schwacher 35 Minuten und auch in der zweiten Halbzeit haben wir jetzt ja nicht immer gespielt, wie ein Spitzenteam, ganz und gar nicht, muss man wirklich sagen. Und das ist natürlich gleichzeitig schön wie auch beängstigend, dass so die Mentalitätsstatistiken schon auf unserer Seite sind. Eigentlich wie auch schon unter Matarazzo. Wir laufen weiterhin unfassbar viel. Ja. Ne? Spulen da 125 Kilometer ab. Damit, ich glaube, 2 Kilometer mehr als der BVB. Und das ist ja generell ein weit überdurchschnittlicher Wert. Und gewinnen auch 55% der Zweikämpfe. Vor allem auch viele in der Luft. Und auch offensiv bemerkenswert, dass wir doch ziemlich viele Flanken an den Mann bringen. Ne? Über 40%, das ist tatsächlich sehr viel. Gerade im Vergleich zum BVB, der keine 15% an den richtigen Mann bringt. Aber, das Ding hätte nach 34 Minuten natürlich durch sein können, vielleicht auch durch sein müssen. Und auch kurz vor der Halbzeit hat ja der BVB nochmal eine große Chance. Mhm. Dann kommt aber natürlich so ein Tor, dass ich aus verschiedenen Gründen mir fast gerne einrahmen würde. Das ist natürlich der Pass oder der Chip von Stach auf Loschek, der uns, glaube ich, nochmal richtig Auftrieb gegeben hat und den ich eigentlich fast zum Tor des Monats nominieren würde.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde nur noch mal gern kurz einen Schritt zurück in die erste Halbzeit gehen. Ja, warum nicht? Da ist mir nämlich eine Sache aufgefallen. Also ich habe zwei Thesen. Erstens mal, ich entdecke, und ich weiß nicht, was der Plan von Ilza ist, was unsere Innenverteidiger vor allem in der Dreierkette für Anweisungen haben, aber was ganz, ganz klar ist, Dortmund schießt das 1-0 mit einem extrem einfachen Spielzug, um unsere Dreierkette auszuhebeln. Wer Lust hat, kann sich es gerne nochmal bei YouTube angucken, das 1-0 von Guirassy. Brandt steht quasi in vorderster Reihe, wird von Akpoguma gedeckt, geht dann zurück in die eigene Hälfte, um sich den Ball abzuholen und Akpoguma begleitet ihn und verlässt meiner Meinung nach viel zu weit seinen Posten in der Dreierkette. Da darf er seinen Posten in der Dreierkette nicht verlassen. Dann verliert er halbherzig seinen Zweikampf gegen Brandt auch noch, obwohl er quasi rausgerückt ist aus der Reihe. Ne, Kabak macht das auch sehr gerne. Mhm. Wir kennen Kabak nur einfach. Wenn Kabak rausrückt, dann tut es entweder weh oder er hat den Ball. Akpoguma hat in diesem Fall gar nichts gemacht von beidem. Und so kommt eben der Pass auf Svensson zustande, der genau in die Lücke von hinten reinrückt, wo Akpoguma vor 3 Sekunden noch stand. Und dann ist der Rest natürlich Geschichte. Hm. Das war meiner Meinung nach viel zu einfach. Und ich weiß nicht, ob sich Amateurfußball, ich bin auch Innenverteidiger von Bundesliga-Fußball, was solche taktischen Feinheiten angeht, so weit unterscheidet, dass ich hier komplett falsch liege. Aber zu mir wurde immer gesagt, in so einem Fall darf der Innenverteidiger niemals rausrücken und sich so weit rausziehen lassen. Entweder muss er ihn kurz passieren lassen oder er muss einem Sechser die Anweisung geben, dass er auf ihn rückt. Weil so weit kannst du dich nicht rausziehen lassen, wenn hinter dir alles frei ist. Das war meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung von Akpoguma. Ah, und zur zweiten These komme ich übrigens, und ich weiß, der hat auch schon viel Hate in unserem Podcast abbekommen und auch zu Recht. David, ich bin immer mehr der Meinung, und er hat auch keine große Konkurrenz bei uns, weil unsere Innenverteidigung halt einfach wirklich seit Jahren sehr, sehr instabil ist. Aber vom Potenzial her ist einfach ein Socki der beste Innenverteidiger, den wir haben. Er ruft sein Potenzial einfach nur zu selten und zu inkonstant ab.
Ja, mir hat er auch sehr gut gefallen nach der Einwechslung. Er war auf dem Platz der beste Verteidiger. Und das sagen auch die Noten des Kickers, das sage jetzt nicht nur ich, in dem Spiel sehr, sehr stabil. Und er ist halt auch, ne, wir wissen, da wie schwankend er ist, aber er ist halt auch am Ball schon ziemlich stark für einen Innenverteidiger. Trotzdem sieht man halt dann, dass, ne, wir hatten schon mehrere solcher Spieler, auch einen Benny Hübner zum Beispiel, dass dann so ein Chaves einfach durch seine Mentalität, die, glaube ich, sehr, sehr gut ist, einfach konstanter ist. Viel, viel konstanter. Obwohl er natürlich, lass die mal eine Pass- oder Schuss-Challenge gegeneinander machen. Da sieht Chaves überhaupt kein Land. Trotzdem wird Chaves seinen Stammplatz so schnell nicht verlieren.
Ja, David, es gibt mit Sicherheit Spieler in der dritten Bundesliga, in der dritten Liga, die technisch deutlich stärker sind als Arthur Chaves. Arthur Chaves kommt absolut nicht über seine Fähigkeiten am Ball. Das ist ein richtig Oldschool-Verteidiger, der das alles über Mindset und über Wille macht. Das ist einfach so. Und dann sollte er, wenn er den Ball zurückerobert hat, ganz, ganz schnell einen aufsuchen, der kicken kann, böse gesagt, und den Ball über 2 Meter weiterpassen zu Stach oder wem auch immer.
Ja, aber du hast schon recht, ein Socki hätte sich, kann man vielleicht zusammenfassen, einen Startelf-Einsatz morgen auf jeden Fall verdient.
Ja, glaube ich auch fest daran tatsächlich, dass ein Socki da von Anfang an spielen wird.
Und das ist jetzt, wir springen jetzt schon in die zweite Hälfte, aber mich erinnert es einfach gerade ein bisschen daran. Ich bin wirklich jetzt im aktiven Fußball gar kein Experte, aber bei dem Gegentor, also bei dem 3:2, habe ich auch das Gefühl, ne, gerade in dem Wissen, das ja irgendwie einleuchtend ist, dass Tohumschu hier seinem Stürmer, seinem Mitspieler nicht folgen kann, dass ich mich ernsthaft frage, warum rückt Özdigar da so raus? Auf Girassi ist es, glaube ich. Sodass dann das Feld hinter ihm so frei ist. Weil Tohumschu ihm ja absolut nicht folgen kann. Wer ist denn das nochmal hier gewesen, der mit Baumann zusammen rauscht? Chukwuemeka. Ich kann seinen Namen auswendig nicht reproduzieren. Ja, genau. Chukwuemeka, so.
Genau, Kani Chukwuemeka.
Und wie, ne, da ist ja ähnlich, da rückt Özdigar viel weniger stark raus jetzt, aber eben in dem Wissen, dass er damit eine Lücke reißt und eigentlich auch in dem Wissen, dass, gut, er sieht es nicht, das ist eine relativ schnelle Szene, aber in der idealen Welt hat er das bestimmt nicht gemacht, sagen wir es so.
Ja, aber da merkt man manchmal, wie schnell man eben als Innenverteidiger oder generell im Profifußball Entscheidungen treffen muss.
Absolut.
Und manchmal trifft man eben die goldrichtige Entscheidung und manchmal eben die falsche. Und derjenige, der am öftesten die richtige Entscheidung trifft, der ist dann eben am Ende Weltklasse. Und für die anderen reicht es dann eben nur für Bundesliga-Mittelmaß, in Anführungszeichen, was ja auch schon exzellent ist.
Ja, absolut. Und ne, jetzt kommen wir natürlich zum bittersten Part. Ne? Wir sind kurz vor Schluss des Spiels. David Juracek mit einer genialen Flanke. Pavel Kadarzabek ist da am langen Pfosten, aus welchen Gründen auch immer, frei. Und die ganze Pre-Zero Arena steht Kopf und feiert das vermeintliche Remis. Pavel feiert sich auch wahnsinnig, was auch nur verständlich ist. So oft trifft er ja nicht. Ich glaube, das ist erst sein 16., 17. Tor jetzt im 10. Jahr. Und ja, 2-3 Minuten später dann der unglaublich schmerzhafte Tiefschlag, über den wir jetzt vielleicht noch kurz reden sollten. Denn so sehr wir uns über dieses Tor gefreut haben, die Analyse davon ist jetzt nicht so wirklich ergiebig, zumal es ja leider auch keine wirklichen Folgen hatte. Deswegen jetzt dann doch mal wirklich kurz zur Szene. Und insgesamt muss man schon sagen, dass das 3-2 von Dortmund schwer zu verteidigen war. Ne? Man sieht auch einfach, Tohumschu ist einfach zu langsam. Ich finde, er hätte da noch ein bisschen energischer versuchen können, dran zu bleiben. Aber er hätte Chukwuemeka auf jeden Fall verloren. Die entscheidende Frage ist natürlich, was ist hier los bei dem Zusammenprall? Ist das eine Skandalentscheidung, wie es Christian Ilzer zumindest nach dem Spiel gesagt hat? Ist es fraglich oder ist es ein Foul? Es gibt wirklich auf Instagram, auf Facebook zwei Lager. Und zwar ein Lager, das ziemlich rigoros darauf beharrt, dass das eine Kopfverletzung ist. Dass bei einer Kopfverletzung abzupfeifen ist und dass der BVB hier systematisch bevorzugt worden sei. Das haben tatsächlich viele geschrieben, auch viele, die irgendwie andere Vereinswappen im Profilbild tragen. Und dann gibt es eine zweite Fraktion, wahrscheinlich eher Dortmund-Fans, die meinen, naja, Baumanns Hände gehen klar in die Füße des Stürmers und deswegen wäre es eher ein Foul des Torwarts und deswegen kann man hier niemals Elfmeter pfeifen. Und ja, lass uns doch mal darüber sprechen. Ich denke, du hast es dir auch schon mehrmals angeguckt. Was sind denn deine Gedanken zu diesem schweren Crash?
Also, dass die erste Vermutung, dass man alleine deswegen direkt abpfeifen müsste, weil es ja eine Kopfverletzung ist, weil dieses Szenario beantwortet die Frage, faul ja oder nein und von wem ja überhaupt nicht. Die sagt ja einfach nur, es ist eine schwere Kopfverletzung, ist ja jetzt im Nachhinein auch wirklich so, dass es eine Gehirnerschütterung seitens Olli Baumann ist, ja, die er eine Woche später immer noch nicht verkraftet hat. Also wir reden hier von einer schweren Kopfverletzung, das muss man direkt abpfeifen, egal ob faul oder nicht. Diese Denkweise möchte ich tatsächlich direkt ablehnen, weil ich sage, von dem Moment, wo man überhaupt erstmal kurz bemerkt, dass Olli Baumann getroffen sein könnte, bis zum Tor sind vielleicht 2-3 Sekunden. Das ist einfach leider so. Ich weiß am Ende nicht, was passiert wäre, ob vermutlich, und so ist es einfach, weil es Menschen sind, ob sie sich beim VAR das Ganze intensiver angeschaut hätten oder anders entschieden hätten, wenn Olli Baumann direkt benommen liegen geblieben wäre. Olli Baumann steht eben nochmal auf und so hat der Schiedsrichter eben überhaupt nicht diesen Eindruck, als sei er so hart getroffen worden. Und dann ist der Ball ja auch schon im Tor. Ne? Und dadurch, dass das dann trotz VAR alles so schnell gehen muss, macht es für mich im ersten Moment in Realgeschwindigkeit habe ich tatsächlich auch nicht bemerkt, wie hart der Treffer vom Knie gegen Olli Baumanns Kopf war. Und es wirkte tatsächlich für mich auch so, wie man eben konditioniert ist im Fußball. Olli Baumann wurde getroffen, steht auf, merkt, fuck, der Ball ist im Tor und lässt sich fallen. So ein bisschen so, wie Manuel Neuer immer die Hand hebt, egal ob es abseits war oder nicht. Du weißt, was ich meine. Das ist mein erster Eindruck und ich glaube, davon hat sich der Schiedsrichter auch blenden lassen, hat deswegen gedacht, dass die Situation rund um Olli Baumanns Kopf nicht so schlimm ist. Bis hin, dass man ein paar Minuten später gemerkt hat, an der Beule und wie benommen er war, wie schlimm die Situation wirklich war, da war es schon lang entschieden. Ne? Innerhalb von 2 Minuten war ja dann entschieden, ob Tor oder nicht und erst danach hat man gemerkt, wie hart dieser Treffer wirklich war. Also ich glaube tatsächlich, dass ich aufgrund dieses Drumherum, Olli Baumann steht nochmal auf und so weiter, sich die Szene 2, 3, 4 Mal aus ein paar Winkeln angeguckt wurde und dann kam sie zur gleichen Erkenntnis wie ich, nämlich zunächst, dass ich dachte, okay, sie sind zeitgleich am Ball, Chukwuemeka trifft auch mit seiner Fußspitze den Ball, dann kommt Olli und rauscht den Ball weg und dann kommt es zu dem Zusammenprall. So, bis dahin dachte ich Crash. Jetzt gibt es aber eine Wiederholung, die übrigens komischerweise nie zu sehen ist. Das ist nämlich aus einem anderen Winkel, eher von rechts und nicht von links, wie die meisten Aufnahmen sind. Die habe ich erst von einer Seite habe ich die überhaupt nur gesehen. Ansonsten wird die überhaupt nicht verwendet. Und da siehst du ganz klar, dass Chukwuemeka den Ball nicht berührt. Olli Baumann springt rein und dadurch, dass er so intensiv reinspringt, landet er halt so auf dem Ball und der Ball fliegt nur von Olli weg. Und dann kommt es zu dem Zusammenprall. Das heißt, Chukwuemeka ist nicht am Ball, Olli schon. Und dann kommt es zu einem Zusammenprall. Und jetzt brauchen wir nicht weiter drüber reden. Wenn es zum Zusammenprall kommt und eine Person vorher am Ball war und die andere nicht, dann reden wir von einem Foulspiel. Ich glaube aber, wie ich gerade sehr lange skizziert habe, aufgrund der anderen Umstände wurde sich eben die Szene nicht lang genug und intensiv genug angeguckt, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Weil dafür brauchst du wirklich sehr, sehr viele Kamerawinkel.
Und ich, wie gesagt, diese Kamerawinkel haben wir auch gar nicht bekommen. Weder am Samstag noch in den Zusammenfassungen von Sportschau oder aktuellem Sportstudio. Also mir war es nicht möglich, das ordentlich nachzuvollziehen. Das Problem, was ich halt ein bisschen sehe, ist, und das kann man in die Argumentation mit aufnehmen, ist, dass man zumindest die Schlussfolgerung ziehen kann, nicht muss, dass Chukwukemeke, um Gottes Willen, dass der BVB-Stürmer fällt, weil Baumann die Arme da so hat, wie er sie hat. Ob das wirklich so ist, weiß ich
natürlich
nicht. Und jetzt sehe ich aber auf meinen 6 Kamerawinkeln hier überhaupt nicht, ob Baumann zuerst am Ball ist oder zuerst den Stürmer trifft. Das ist nicht erkennbar. Und das ist ein Problem, aber man kann schon die Argumentation nutzen, dass Baumann auf jeden Fall auch den Stürmer berührt. Was ich mich halt frage, das führt jetzt weg von diesen Regeln, weil das kann man bei den Regeln kaum berücksichtigen. Warum? Sprintet der Stürmer mit dieser Geschwindigkeit in den Torhüter rein? Das ist wirklich brutal gefährlich.
Ja, es also, ist gefährlich, aber David, das sind Profis. Ist Kani, ich nenne ihn jetzt einfach mal Kani, ist Kani eine Millisekunde früher am Ball und spitzelt den Ball an Olli Baumann vorbei, dann wird er gelegt und es gibt 11 Meter. Deswegen macht das. Hier geht es um Millisekunden. Und in dieser Situation war eben, nach meiner Recherche, und ich habe es mir lang genug angeguckt, eben Olli Baumann diese Millisekunde als erstes am Ball. Und dann scheppert er ihn weg. Ne?
Und dann genau, kommt und es wenn das so ist, dann bin ich voll deiner Meinung. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, die Kamerawinkel, die ich habe, und ich habe die Vermutung, Jonas, das ist kein Wissen, dass der VAR relativ schnell war bei seinem Check.
Eben, dafür aber weißt du auch warum? Weißt du, warum der so schnell war? Weil Olli Baumann ja aufgestanden ist. Das glaube ich schon.
Nee, ich glaub, es wurde sich ja angeguckt. Ne? Aber der Schiri hat es sich nicht nochmal angeguckt. Das müssen wir gleich vielleicht nochmal hinterfragen. Ja. Aber man kann ja schon auch zu der Erkenntnis kommen, grundsätzlich legitim, im Zweifel steht die Entscheidung. Wir können es auf den 3 Wiederholungen, die wir sehen, nicht sicher sagen, wer hier wann genau am Ball war. Aber das ist eine zu wichtige Szene. Du musst hier im Zweifel aus meiner Sicht 5 Minuten Pause machen. Zur Not auch 10 im Zweifel. Das ist irgendwie die 94. Und du siehst ja eigentlich auch 1-2 Minuten schon nach dem Tor und da war noch die Entscheidung noch nicht getroffen, okay, Baumann liegt da rum und hat eine fette Beule. Dann musst du sehen, okay, krass, da gab es offenbar einen schweren Kontakt. Lass uns doch nochmal versuchen rauszufinden, wo war dieser Kontakt? Wer war zuerst wo dran? Und das wurde sicher nicht gemacht. Und dass der Schiri nicht aufgefordert wurde, sich das nochmal anzugucken, finde ich auch krass. Und das kann man nicht dem Schiri anlasten, sondern das muss man dem Kölner Kellner anlasten. Und das kann, glaube ich, wirklich niemand verstehen. Also das wurde natürlich auch intensiv diskutiert, auch bei Sport1 oder so. Und da bin ich auch wirklich ein bisschen fassungslos. Muss aber sagen, ich vertraue dir jetzt, mit was deine Analyse angeht, Jonas, aber ich habe deine Kameraperspektive nicht gesehen. Ich habe nur die gesehen, die ich eben durch Sky, ZDF und ARD hier mir anschauen konnte.
Und da ist diese wirklich nicht zu erkennen.
Durch diese Perspektiven wäre mein Fazit gewesen, ich habe keine Ahnung. Ne? Und keine Ahnung zu haben, ist natürlich ein Problem, weil dann muss ich die Entscheidung der Schiri stehen lassen. Trotzdem muss ich sagen, du, es ist super knifflig, vielleicht guckst du noch mal kurz drauf. Eigentlich.
Ja, gerade in dieser Situation. Aber dennoch muss ich sagen, auch wenn ich, wie gesagt, ich bin mittlerweile der Meinung, Olli Baumann war als erstes am Ball und Kani trifft den Ball nicht und deswegen ist es faul. Nicht, weil Kani das mit böser Absicht gemacht hat und so weiter. So, wo ich jetzt ein bisschen ein Problem damit habe. Grundsätzlich finde ich es gut, wie energisch Ilzer dann auch seinen Standpunkt vertritt, ne? Und auch für Olli und so weiter. Aber ich habe so ein bisschen das Problem mit diesem Begriff Skandalentscheidung, weil ich bin trotzdem, obwohl ich das mittlerweile so sehe, dass ich sage, ja, es war ein Foul, weit davon entfernt zu sagen, dass es eine Skandalentscheidung ist, weil ich mir darüber bewusst bin, wie knifflig diese Entscheidung ist. Und ganz, ganz wichtig, David, und das ist jetzt der übergeordnete Punkt. Die Schwere von Ollis Verletzung ist keine Kategorie. Das ist einfach leider so. Ja. Es hat nichts damit zu tun, ob es ein Foul ist oder nicht, inwieweit Olli benommen ist. Das hat nichts damit zu tun. Entweder wird er getroffen und wie hart er getroffen wird und wie sehr seine Gehirnerschütterung ist, Das hat nichts damit zu tun. Anderes Beispiel, tausendmal schon gesehen, Flanke kommt hinein, hohe Flanke in den Strafraum, der Stürmer springt mit allem rein, was er hat, der Torhüter versucht reinzuspringen mit allem, was er hat und der Torhüter ist eine Millisekunde als erstes am Ball, faustet ihn weg und nachdem er den Ball wegfaustet, haut er ihm mit dieser Faust dem Stürmer abartig in die Fresse. Tausendmal schon gesehen.
Gutes Beispiel.
Ne? Ja. Und der bleibt benommen liegen. So, dann gab es da schon tausendmal für Elfmeter. In dem Moment, wo sich aber der VAR das nochmal anguckt und sieht, der Torwart hat als erstes den Ball berührt und haut ihm danach ins Gesicht, dann ist es kein Maßstab mehr, inwieweit der Stürmer benommen ist, sondern selbst dann muss der Elfmeter... Selbst wenn
er und ausgewechselt werden muss.
Ja. Darum geht es nicht. Dann ist es kein Elfmeter mehr. Es geht wirklich darum, wer trifft als erstes den Ball. Und es geht nicht darum, hat er sein Bein gebrochen, hat er sein Band gerissen oder steht er wieder und hat nur eine Prellung. Darum geht es im Fußball nicht. Ne? Weil am Ende war es ein Crash. Es geht lediglich darum, wer war als erstes am Ball. Und das ist eben ein unfassbar schwieriger Fall, das zu sehen. Und deswegen kam eben diese Entscheidung zustande, dass sie sich wahrscheinlich nicht sicher waren in diesen 2-3 Minuten und dann gesagt haben, die Entscheidung vom Schiedsrichter steht.
Ja, und das kann man verstehen in gewisser Weise. Wenn man aber natürlich auf dem Schirm hat, dass es hier bei der TSG um sehr, sehr viel geht und dass das 2-2 wirklich mehr als in der Luft lag, das ist natürlich wahnsinnig bitter und dann verstehe ich zu 100% den Eindruck, dass man sich hier ja irgendwie betrogen fühlt. Aber, wie gesagt, wenn es dem VAR irgendwie möglich war, diese Perspektive zu sehen, wo man sieht, okay, Olli ist zuerst am Ball, dann wäre die Sache eigentlich klar gewesen. Aber das hat man offenbar nicht hingekriegt. Und ich will nur verteidigend sagen, dass es ja ARD und ZDF auch nicht hingekriegt haben. Die ARD zum Beispiel geht sogar so weit zu sagen, dass der Stürmer des BVB noch leicht am Ball war und es deswegen okay sei.
Ja, aber die ganzen Zusammenfassungen, muss ich auch sagen, gehen auch sehr, sehr schnell über die Szene drüber.
Absolut, absolut. Ne?
Total harakiri. Die sagen, also, die machen sich's dann schon sehr, sehr einfach, weil die Entscheidung ist ja getroffen, zeigen kurz die Szene aus zwei Winkeln und sagen, ja, kann man so entscheiden, auch wenn's hart ist. Schönen Feierabend. Ne? Logisch. Das ist ja eine Zusammenfassung.
Ja, also letztlich grenzt das, glaube ich, sehr nahe an eine unmögliche Entscheidung, aber der Ablauf ist wieder das Hauptproblem dahinter, ne? Dass man wirklich manchmal nicht verstehen kann, dass man einerseits einen Videoassistenten hat und dann aber auf der anderen Seite die Probleme in Anführungszeichen so löst, wie man sie löst, ne? Weil wirklich die einzige Erklärung, die ich habe, ist, der VAR guckt sich das zweimal an und beanstandet dann nichts, weil er es auch nicht genau sieht, genau wie wir. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre eigentlich, du nimmst dir richtig Zeit. Und ich erwarte in der heutigen Zeit, dass wenn du dir richtig Zeit nimmst, dass du dann die Perspektive findest, die dir Antworten liefert.
Ja, aber die haben halt auch ein bisschen Druck, ne? Die wollen halt auch die richtige Entscheidung treffen, aber haben halt auch den Druck, dass das Ganze nicht 10 Minuten dauern darf, ne? Das ist halt schon...
Ja, schon mag sein.
Nicht ganz einfach alles. Also es ist Fazit von uns. Man kann es am Ende nicht hundertprozentig sagen. Die Schwere von Ollis Verletzung hat in dieser Diskussion rund um das Foul eigentlich nichts zu suchen.
Weil menschlich aber natürlich verständlich, nur regeltechnisch ja,
nicht. Regeltechnisch nicht, weil das Tor viel zu schnell fällt nach dieser Kopfverletzung. Und der Rest ist einfach sehr, sehr schwierig zu sehen. Wir hätten uns extrem gewünscht, dass dieser Schiedsrichter, der am Ende die Verantwortung trägt, sich das zumindest nochmal selbst anguckt und dann selber die Verantwortung trägt über diese Entscheidung, ist so nicht passiert. Aber sagen wir es mal so, über eine Skandalentscheidung würde ich hier tatsächlich nicht sprechen, wenn du eben ausklammerst, wie schwer Olli Baumann da getroffen wurde.
Und
weil es ist am Ende vom Tag, der Zusammenprall selbst ist tatsächlich einfach ein Unfall. Das ist so.
Ja. Und indirekt, Jonas, hat Christian Ilzer heute auch nochmal zurückgenommen, indem er nämlich sagte, er wünschte sich, dass anders entschieden worden wäre. Das sind jetzt auch wieder ganz andere Töne, ne? Was ich auch verstehen kann. Ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, ich wäre als Trainer nach Abpfiff auch extrem aufgebracht gewesen, Das liegt aber auch viel an ganz normal menschlichem Verhalten, weil der Spielverlauf einfach so absurd und abgefuckt war. Ne? Nach 34 Minuten hatte man quasi schon verloren, dann verschießt man, dann ist der BVB immer noch deutlich besser und dann geht man relativ glücklich oder sehr glücklich mit 1:0 nur in die Halbzeit und dann köpft da Pavel das vermeintliche Tor ins Glück und dann ist aber der Erfolg doch wieder weg. Ne, von einem gefühlten Sieg, ne, ein 2-2 wäre ja ein gefühlter Sieg gewesen, stürzt man ab zu einer Niederlage.
Ja,
und ich bleibe das dabei, Jonas. Das
Problem.
Ja. Ich bleibe sogar dabei und lass uns noch kurz über die Tabellensituation reden, weil wir schon eine halbe Stunde drauf sind. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass dieser eine Punkt in diesem Fall einen sehr großen Unterschied gemacht hätte, wenn wir mal zusammen auf die Tabelle gucken wollen. Denn du hast es, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, wenn Heidenheim von den drei verbleibenden Spielen auch nur ein einziges verliert, reichen uns 31 Punkte wegen des Torverhältnisses.
Zumindest sehr, sehr sicher. Ne?
Also nicht mit Garantie, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Heidenheim 7-9 Punkte macht, ist jetzt ja auch nicht so hoch, sondern sehr gering. Denn Heidenheim hat diesen sehr, sehr bitteren Dreier geholt, aber ist ja trotzdem nicht in Topform. Heidenheim hat aus den letzten 5 Partien 6 Punkte geholt. Also lass uns nochmal
versuchen. Man muss es so hart sagen, die letzten Wochen sind einfach extrem schlecht für uns gelaufen. Ja. Wir punkten einfach nicht mehr und wir hätten auch schon die Klasse durch Schützenhilfe halten können, wenn der VfB Stuttgart eben diesen Last-Minute-Sieg von Heidenheim vermieden hätte. Das hat uns am Ende das Genick gebrochen. Würde Heidenheim am Ende jetzt mit 23 Punkten dastehen, dann wäre es eigentlich durch, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Und natürlich, was auch das Problem ist, Heidenheim hat eben einen sehr, sehr machbaren Spielplan jetzt noch zuletzt. Haben jetzt noch das Spiel gegen Bochum, Bremen und Union Berlin, glaube ich. Ne?
Ja.
Und bei uns kommen halt noch eher Mannschaften aus dem oberen Regal. Mit, ist es Gladbach, dann Bayern am letzten Spieltag. Und was ist der 33. Spieltag?
Wolfsburg.
Genau. Ja. Aber David, Trotzdem muss ich wirklich sagen. Wir sind in der privilegierten Situation, dass wir mittlerweile, wenn wir mal ehrlich sind, nur noch auf Heidenheim gucken müssen. Nur noch Heidenheim interessiert uns und wir selbst. Und wir haben 3 Spieltage vor Schluss. 5 Punkte Abstand. Sollten wir jetzt wirklich aus den letzten 3 Spielen. Und ja, Gladbach, Wolfsburg und Bayern sind alle eigentlich einen Tick besser als wir. Aber Gladbach und Wolfsburg sind jetzt auch nicht Real Madrid und Paris. Sollten wir in diesen 3 Spielen nicht mal mehr einen Punkt holen, dann haben wir es auch gar nicht mal so sehr nicht verdient, in die Relegation zu kommen.
Genau, also dann muss man das auch akzeptieren als Fan, so bitter das wäre. Aber sag mal ehrlich, Jonas, ist dir jetzt mulmig zumute? Auf Instagram und so weiter schreiben das doch einige Fans. Mich würde interessieren, wie deine Gefühlslage ist. Hast du ernsthafte Sorgen, dass das passieren könnte oder eigentlich noch nicht?
Ich vermute tatsächlich, also ich versuche jetzt einfach mal ehrlich meine Meinung rauszuhauen.
Ja, ganz ehrlich.
Dass Bochum tatsächlich gewinnen wird gegen Heidenheim.
Das wäre natürlich der Hammer,
ja. Habe ich irgendwie im Gefühl, oder zumindest, dass Heidenheim nicht gewinnen wird gegen Bochum. Habe ich irgendwie im Gefühl, auch wenn das jetzt so ein bisschen so die Abschiedstournee von Bochum ist, weil Bochum ist, wenn wir mal ehrlich sind, obwohl, Moment mal, stopp mal, ich rede Blödsinn. Bochum kann mit einem Sieg nochmal einen gewaltigen Schritt an die Relegation rankommen.
Für Bochum geht es um alles, Jonas, ja.
Okay, na, ich traue Bochum tatsächlich zu, weil ich grundsätzlich die Bochumer Mannschaft für gar nicht mal so schlecht halte. Und ich ein bisschen verwundert bin, dass sie jetzt am Ende trotzdem auf Platz 18 sind. Ich glaube, Bochum ist so eine Kämpfermannschaft. Wäre es in Bochum, wäre ich noch zuversichtlicher. Dadurch, dass es in Heidenheim ist, wird es eine harte Nummer. Aber Bochum verliert es nicht. Bochum wird nochmal alles reinhauen und ich vertraue darauf, dass Heidenheim das nicht gewinnen wird.
Sehr schön. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Nichtsdestotrotz geht es mir Stand heute, Stand 2. Mai, sehr, sehr ähnlich. Und ich will mal versuchen, ein bisschen Hoffnung zu verbreiten und die frohe Botschaft zu verbreiten. Zumindest, wie gesagt, Stand heute. Natürlich hat Heidenheim ein leichteres Restprogramm. Ne? Insbesondere heute, das Spiel gegen Bochum. Allerdings muss man auch sehen, dass Union Berlin und Bremen gut in Form sind. Bremen ist eine der formstärksten Teams aktuell. Und für Bremen geht's noch um richtig was. Und auch Union Berlin punktet regelmäßig aktuell. Nicht viel, aber die holen gefühlt immer einen Punkt. Ne? Mhm. In den letzten Spielen. Und die können auch befreit aufspielen. Klar, die haben keinen Druck mehr, aber die haben einen sehr soliden Kader. Das heißt, wir müssen sehr genau auf das Spiel heute um 20.30 Uhr gucken. Ansonsten sieht es schon ganz gut aus, damit das Heidenheim da durchaus auch mal ein Remis passiert oder eine Niederlage. Und jetzt gucken wir nochmal kurz auf uns. Ne? Borussia Mönchengladbach ist ja überhaupt nicht in Form. Das dürfen wir nicht vergessen. Die sind genauso schlecht in der Formtabelle wie wir. Ne? Die haben auch
4-3 jetzt gegen Kiel verloren.
Ja, die haben aus den letzten 5 Spielen, Jonas, 4 Punkte geholt. Und Wolfsburg ist ja auch nicht in Form. Das darf man auch nicht vergessen. Und das Gute ist, zum Beispiel bei Wolfsburg jetzt, für die geht es um gar nichts mehr. Zumindest ist das mein Eindruck. 39 Punkte, die sind im grauesten Mittelfeld, das man sich vorstellen kann. Und haben zuletzt gespielt 0-1 gegen Freiburg verloren, 2-2 gegen Mainz, 3-2 gegen Leipzig verloren und 1-0 gegen Union Berlin verloren. Da läuft nichts zusammen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir zwingend gewinnen. Das heißt nur, dass, wie soll man sagen, die Sterne nicht schlecht stehen.
Ja, es ist halt einfach leider so. Man muss schon sagen, wäre Heidenheim in der Lage, die letzten 3 Spiele alle zu gewinnen, wären sie dann da unten. Ne? Also man muss jetzt Heidenheim jetzt auch nicht hier so gut reden. Ich meine, die haben am Ende jetzt 25 Punkte, haben jetzt auch nicht wirklich einen Bundesliga-würdigen Kader. Ich weiß, am Ende mobilisiert man nochmal Kräfte. Da wusste man das ganze Jahr nicht, dass man die hat. Aber das haben ja, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, Bochum und Werder Bremen, bei denen geht's auch um alles. Um Klassenerhalt oder eben um die Europa League, um die europäische Teilnahme. Es ist jetzt halt einfach nochmal sehr, sehr eng geworden, enger als wir es wollten, dadurch, dass wir halt einfach nicht mehr punkten und Heidenheim jetzt überraschend so schnell auf 25 Punkte kam. Aber David, es sind immer noch 5 Punkte Puffer. Ne? Und ich glaube tatsächlich, klar, wenn Heidenheim das Spiel jetzt heute Abend gewinnt, ne? Und wir verlieren das morgen gegen Gladbach.
Dann werden wir trotzdem zittern, klar.
Dann ist die Kacke wirklich richtig am Dampfen. Muss man einfach wirklich festhalten. Aber das realistischste Szenario, und ich hoffe nicht, dass uns das auf die Füße fliegt, das realistischste Szenario ist ja tatsächlich, dass Heidenheim vielleicht noch 3, 4 oder 5 Punkte holt, dass Heidenheim in die Relegation kommt und dass uns 31 oder vielleicht sogar die 30 Punkte, die wir jetzt schon haben, am Ende reichen könnten. Ne? Das Problem ist einfach nur an diesen 30 Punkten, damit spielst du mit dem Feuer. Das heißt aber natürlich nicht, dass die am Ende nicht reichen könnten. Du willst halt am Ende, am 33. Spieltag oder am 34. Spieltag, nicht dastehen, gegen Bayern spielen und nur einen Puffer von 2 Punkten haben. Das willst du nicht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass Heidenheim dann auch die Spiele gewinnt. Ne? Es geht einfach nur darum, dass wir jetzt so früh wie möglich den Deckel drauf machen. Und David, jetzt zitiere ich nochmal Ilzer. Weißt du, wie wir so schnell wie möglich den Deckel drauf machen? Und dann müssen wir uns das Drecksspiel heute Abend Heidenheim-Bochum auch gar nicht angucken, indem wir einfach verdammt nochmal morgen gegen Gladbach gewinnen. Und dann ist das Ding rechnerisch durch. So einfach ist es.
Ganz genau. Und ja, das ist möglich, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, die natürlich weit weg waren von der TSG, die wir kennen, aber die immer wieder gezeigt haben, dass wir zumindest in guten Phasen, ja, doch ein Europa-League-Team sind, aber halt mit einer wahnsinnigen Unkonstanz und mit einem wahnsinnigen Mangel an Selbstbewusstsein zum Teil. Nichtsdestotrotz hoffe ich darauf sehr und ja, aktuell spricht tatsächlich das meiste dafür, was wir jetzt gerade sagen. Das ist aber natürlich trotzdem so, dass selbst wenn das so kommt, wie wir sagen, dann gibt es da wirklich viel aufzuarbeiten, dann gibt es da wirklich viel nachzubessern im Sommer und dann wird das trotzdem eine verlorene Saison sein oder mehr als nur eine verlorene Saison.
Ja, mit Sicherheit. So, viel geredet. Kommen wir zum Schluss. Ich würde sagen, wer natürlich sich heute Abend das Spiel angucken will, Freitag 20:30, ne, auf The Zone, Heidenheim, Bochum, der kann das natürlich trotzdem sehr gerne machen. Aber wie gesagt, wir müssen am Ende unsere Hausaufgaben machen. Dann ist es vollkommen egal, was Heidenheim tut. Und auch wenn, ich weiß nicht, darüber werden wir dann, wenn der Klassenhalt vielleicht in sicher ist. Darüber werden wir dann reden, über die nächste Saison mit Ilza, ohne Ilza, was auch immer. Vielleicht auch ein bisschen anderen Kader. Aber ich glaube, spätestens jetzt am Spiel gegen Dortmund hat man wieder gesehen, dass man auch alteingesessene Spieler immer noch braucht, auch mit einem neuen Kader, und dass man sich, sobald der Klassenerhalt sicher ist, hätte ich gerne einen Social-Media-Post, wo eine Verlängerung von ein, zwei Jährchen von Pavel Kadarzabek verkündet wird.
Ja, das habe ich tatsächlich auch noch auf dem Zettel. Ich wusste nur nicht, ob es heute schon reinpasst oder nächstes Mal. Und ich will das wirklich jetzt auch als Aufruf verstanden wissen. Oder wirklich als ernst gemeinte Frage. Ich finde wirklich, dass man die TSG und da gar nicht unbedingt Ilza, sondern allgemein das Umfeld der TSG nochmal klar darauf aufmerksam machen muss, wie dringend, also auch wir als Fanszene, gerne eine Verlängerung von Pavel Kadarzabek sehen würden und wie bitter ein Abschied im Sommer nach 10 Jahren wäre. Zumal natürlich jetzt niemand sagt, dass der sicher nächstes Jahr Stamm spielt. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber ich glaube, wir wissen auch alle, dass ein Pavel Kadarzabek sich auch damit zufrieden gibt, regelmäßig eingewechselt zu werden, im Zweifel. Und es gibt jetzt einen neuen Bericht vom Kicker, der einerseits zwar nahelegt, dass es wahrscheinlich für Pavel weitergeht, auf der anderen Seite aber auch sagt, dass die Verhandlungen komplett auf Eis liegen und man sich dazu unsicher sei, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber gerade bezogen auf Pavel halte ich das für einen Riesenfehler.
Aber ich glaube ja tatsächlich, also so wie ich das mitbekommen habe, liegen ja alle Verhandlungen auf Eis, weil man jetzt erstmal gucken will, ob wir absteigen oder nicht.
Ja, aber wäre das nicht ein starkes Zeichen gewesen, am letzten Spieltag Pavels Vertrag öffentlich zu verlängern im Stadion? Hätte das nicht irgendwie nochmal Energie freisetzen können? Ich denke schon.
Kann ja noch passieren am letzten Spieltag.
Also was ich wirklich hoffe, ist irgendwas vielleicht auch von der aktiven, organisierten Fanszene. Ich weiß nicht, ob es schon Banner gab oder nicht, aber da muss noch was passieren. Ne? Zumindest wenn ihr auch einigermaßen der Meinung seid von uns, weil so ein bisschen gefährdet ist die weitere Zukunft von Pavel sicherlich schon. Weil die Geschäftsführung will sicherlich den großen Cut, und ich bin noch einigermaßen hoffnungsfroh, dass sie erkennt, dass Pavel da ein wichtiges Bindeglied ist, auch gerade menschlich und charakterlich. Aber ich denke, dass wir da als Fans auch ein Zeichen setzen sollten. Und sei das auf Social Media, aber sei es auch gerne in der Kurve mit Bannern oder Ähnlichem.
Ja, weil was man immer vergisst, ist, dass am Ende, egal wie professionell das Fußballteam ist, das besteht immer aus Charakterköpfen und aus Menschen. Ne? Und deswegen, du brauchst einfach auch Klebstoff, der das ganze Ding zusammenhält, der schon ewig da ist und so weiter. Du brauchst einfach auch, ja, Führungsfiguren. Ne? Auch ein Thomas Müller wäre jetzt als Ergänzungsspieler noch geblieben, wenn Max Eberl nicht so ein Trottel wäre. Ne? Also deswegen, ich glaube, Pavel würde schon noch das ein oder andere Jahr dranhängen. Man muss einfach nur auf ihn zugehen, und dass er es noch drauf hat, darüber, glaube ich, müssen wir nicht sprechen.
Und auch unabhängig davon würde er sich sicherlich sehr freuen über irgendeine Aktion, über irgendwas, was er dann in der Kurve lesen könnte, weil das hätte er sich ja auch verdient und ist dann vielleicht sogar nochmal motivierter zu unterschreiben, selbst wenn es vielleicht mit etwas geringeren finanziellen Möglichkeiten wäre.
Genau, hat doch Ermin Bicacic, für den war das doch damals auch, ne?
Ja, genau. Ich glaube, da gab es auch Banner und Ähnliches. Auch,
obwohl das natürlich dann was anderes ist, weil man darf auch immer nicht vergessen, wie sich dann der Spieler selbst entscheidet. Ich glaube, Ermin hatte ja dann quasi eine gute Option, zu seinem ursprünglichen Verein, zu Braunschweig zurückzugehen, und ist ja dann auch wieder Stammspieler bei Braunschweig geworden. Wenn du natürlich so eine Perspektive hast, die du wahrnehmen willst, dann steht es natürlich nochmal auf einem anderen Blatt.
Genau. Aber Bicacic ist ja eben in gewisser Weise auch ein Braunschweiger Junge gewesen, während Pavel eben bei uns groß wurde. Pavel hat, ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber Pavel hat nur die TSG. Vor der TSG war er doch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Da wusste in Europa niemand, wer das ist. Und bei uns hat er Euroleague gespielt, Champions League gespielt, hat dann internationalen Turnieren teilgenommen, auch für Tschechien. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob er nach Tschechien noch so die Connections hat wie Bicacic nach Braunschweig. Aber long story short, ich fände es super, wenn wir Pavel zeigen könnten, dass er ein Jahr bleiben soll oder zwei auch gerne, und dass man das aber auch der Geschäftsführung nochmal, wie soll ich sagen, nahelegt.
Genau. Wunderschöne Schlussworte. David, wir hören uns wieder. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao, vielen Dank fürs Einschalten.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.